Ja, das haben wir jetzt mitbekommen, wie das Thema das heißt, Hoffnung trotz sozialer Not. Darum geht es heute Morgen. Wenn ich in sozialer Not stecke, dann kann mich diese soziale Not komplett lähmen. Also sie besetzt mein Denken, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Und wir haben schon gehört, soziale Not, das können natürlich finanzielle Nöte sein. Ich habe keine Ahnung, so wie William es uns erzählt hat, mit was soll ich eigentlich nächste Woche das bezahlen, was ich eigentlich essen müsste? Wie soll ich meine Miete bezahlen? Soziale Not, es kann auch sein, dass ich als junger Mensch keine Arbeit finde und sage, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich hier geparkt bin im Leben und meine Lebenszeit vergeude. Soziale Not, es kann auch sein, dass ich als alleinerziehende Mutter in der ständigen Überforderung stehe, dass ich merke, ich kann meinem Kind auch emotional vieles nicht geben, was ich ihm geben würde und wo ich sehe, andere Kinder, die haben das, das tut weh. Auch wenn du in sozialer Not bist, dann ist mir ganz wichtig heute Morgen, steck den Kopf nicht in den Sand. Verlier nicht die Hoffnung, gib nicht auf. Ich denke an eine junge Frau, die hat soziale Not erlebt. Das war eine Frau mit Migrationshintergrund. Sie wurde als Haushaltshilfe angestellt von einem älteren Ehepaar. Der Mann hatte eine größere Firma in der Lebensmittelbranche. Der Firma ging es gut, war ein Familienunternehmen, hatte relativ viele Angestellte. Der Firma ging es gut, aber dem Ehepaar ging es nicht so gut. Die hatten einen Wunsch. Die wollten unbedingt Kinder haben und sie konnten keine Kinder bekommen. Und sie haben gefürchtet, am Ende des Tages wird ihr Prokurist die Firma wahrscheinlich weiterführen und nicht ein Kind von ihnen. Und dann kam, manchmal ist es so im Leben, die Ehefrau auf eine moralisch sehr fragwürdige Idee. Sie schlägt ihrem Mann vor, schlaf doch einfach mit unserer Haushaltshilfe. Die ist so jung, die kann noch Kinder bekommen und dann gibt es sicher Wege, wie wir dieses Kind irgendwie adoptieren können und dann ist es unser Kind. Das heißt also, diese junge Frau wird als Leihmutter benutzt. Der ältere Ehemann, der will gar nichts von ihr, der will nur ein Kind. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, wie diese Frau sich gefühlt haben muss. Und es war dann tatsächlich so. Sie wird tatsächlich schwanger. Ich kann das menschlich so gut verstehen, dass sie dann diese älteren Ehefrau spüren lässt. Du, ich bekomme jetzt ein Kind von deinem Mann, das du nicht bekommen kannst. Diese Migrantin, die so viel benutzt werden erlebt hat, versucht jetzt mal ihren Trumpf auszuspielen. Auch mal zu zeigen, ich kann etwas, was ihr nicht könnt. Es ist klar, dass die Ehefrau das nicht stehen lässt. Sie unterdrückt die Schwangere. Sie behandelt sie bewusst schlecht, um ihr zu zeigen, in diesem Haus bin immer noch ich Chef und nicht du. Die werdende Mutter hält das nicht mehr aus. Sie haut ab. Das war vielleicht nicht ihre beste Entscheidung, aber sie sah keinen anderen Ausweg mehr in ihrer Not. Und mit ihrer Flucht gibt sie ihre letzte soziale Sicherheit auf. Diese Geschichte ist nicht in Deutschland passiert und deshalb gab es auch keine Sozialhilfe. Durch ihre Flucht flieht sie in den sozialen Abstieg. Die Frau hat kaum noch Hoffnung. Sie hat niemand mehr. Sie ist völlig allein und sie weiß, bald bin ich nicht mehr allein und ich muss auch noch mein Kind versorgen. Vielleicht sagst du jetzt, auch wenn bei mir die Umstände vielleicht ganz anders sind, ich weiß, wie das ist, sich völlig allein zu fühlen und keine Hoffnung mehr zu haben. Da wäre es echt mal interessant, wir können jetzt nicht x Interviews hier machen, aber dass du mal erzählst, wie bin ich denn aus diesem dunklen Tunnel der Hoffnungslosigkeit rausgekommen? Oder vielleicht steckst du ja noch drin. Ich kann dir sagen, wie es bei dieser jungen Migrantin war. Sie wusste, wenn ich keine Hoffnung habe, dann kann ich immer noch beten. Ich weiß nicht, ob sie sonst regelmäßig gebetet hat, aber hier in dieser Not da macht sie es. Das ist unsere Chance als Menschen, wenn wir in sozialer Not stecken. Dann können wir, auch wenn sich das zunächst mal trivial anhört, immer noch beten. Wenn uns niemand hilft, ich darf damit rechnen, dass Gott mir hilft. Was mir an dieser jungen Frau gefällt, ist, dass Gebet für sie kein Selbstgespräch ist. So nach dem Motto, ich sag mal, was mich beschäftigt, um irgendwas in meinem Leben zu reflektieren, sondern sie erwartet tatsächlich, dass Gott zu ihr redet und nicht nur das, sie erwartet, dass er ihr eine Hoffnung gibt. Kennst du die Überzeugung? Ich rede jetzt mit Gott und ich weiß, er hört mich. Ich habe das schon oft erlebt. Gott hört nicht nur zu, wenn ich mit ihm rede. Ich darf darauf hoffen, dass er mir antwortet. Bei mir ist es meistens so, wenn ich die Bibel lese, weil ich dann Gottes Worte lese. Und ich erlebe das manchmal so, dass wenn ich die Bibel lese, dass Gott dann in meine Situation hineinredet und dass er zu mir sagt, Thomas, so solltest du es machen. Neudeutsch, da ist ein Call to Action, etwas, was ich tun kann. Aber manchmal kann ich gar nichts tun. Und dann ist es so, dass die Worte der Bibel mich auch immer wieder einfach nur trösten. Sie verändern nicht meine Situation. Mir geht es manchmal wie dem kleinen Kind, das vor der Tür steht und denkt, weil die Tür zu ist, mein Vater ist nicht da. Und dann hörst du die Stimme des Vaters durch die Tür hindurch und du weißt, auch wenn ich im Moment gar nichts fühle, er ist doch da. Und das allein kann mir schon einen Halt geben, dass ich weiß, er ist nicht weit weg, der Vater ist hinter der Tür. Und so geht es mir manchmal, wenn ich die Bibel lese. Ich sehe da neu, Gott ist da. Er kennt meine Situation. Keine Ahnung, wie er diese Situation verändern möchte in meinem Leben. Und ich darf gespannt darauf sein, wie Gott antwortet. Aber im Moment erlebe ich keine Änderung der Situation, aber seine Nähe. Ich möchte unseren Blick nochmal auf die weggelaufene Migrantin richten. Sie hat eine ganz besondere Erfahrung mit Gott gemacht. Sie hat nämlich sogar akustisch gehört, wie Gott zu ihr redet durch einen Engel. Den hat sie tatsächlich gesehen. Also du merkst, es ist eine total abgedrehte Story. Die ist einmal so passiert und die kannst du nicht einfach eins zu eins in dein Leben kopieren. Ich weiß, es gibt im christlichen Bereich jede Menge Sensationsstories. Da werden ganze Bücher drüber geschrieben. Ich war im Himmel und was weiß ich. Da muss man vorsichtig sein. Aber diese Story, die glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Fake News ist, was diese junge Frau erlebt hat. Ich glaube sie deshalb, weil sie in der Bibel steht. Auch wenn die Grundelemente dieses biografischen Berichtes jeden Tag bei uns passieren, Menschen erleben soziale Not und fühlen sich komplett allein. Und so ging's auch der Hagar. Das ist der Name der Frau, deren Geschichte ich hier gerade beschrieben habe. Und ich möchte ein paar Verse aus ihrer Geschichte lesen, aus 1. Mose 16, Vers 10 bis 12. Da redet dieser Engel, von dem ich eben sprach. Und es heißt, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also wir haben hier gelesen, Gott hat ihr Elend gehört, in dem Hagar steckte. Hast du gemerkt, so wird ihre gesamte Situation beschrieben, als Elend. Da merkst du schon ihre Verzweiflung. Sie hat Gott ihre soziale Not im Gebet gesagt und der größere Textzusammenhang zeigt dann, dass Gottes Rat war, geh wieder zurück zu diesem älteren Ehepaar, die hießen Abraham und Sarah. Damit die Hagar wieder eine soziale Sicherheit hat. Gott selbst macht der Hagar hier ganz viel Hoffnung. Und wir haben es gelesen, dass Gott selbst diesem ihrem Sohn, der noch geboren werden sollte, seinen Namen gibt. Ismael, das hat sich nicht die Hagar ausgedacht. Ismael heißt Gott hört. Das heißt also, sie war ständig daran erinnert, Gott hat ihr Gebet erhört. Wenn sie gesagt hat, Ismael, komm mal zum Essen, hat sie eigentlich gesagt, Gott hört, komm zum Essen. Gott hört, geh zum Spielen. Gott hat mit diesem Namen seine Handschrift in das Leben dieses Kindes gelegt und nicht nur seine Handschrift, sondern wir haben es hier auch gelesen, dass Gott einen Plan hatte, dass er gesagt hat, du Hagar, mach dir keine Gedanken, ob du dieses Kind versorgen kannst oder nicht. Du wirst dieses Kind nicht nur versorgen können, sondern dieses Kind wird ein großes Volk werden und ich werde mich dazu stellen. Wow! Hier heißt es, dass Hagars Sohn, der Ismael, viel Anfeindung und Widerstand erleben wird. Das sagt Gott hier voraus. Er wird wie ein Wildesel sein, haben wir gelesen. Ich hatte letztens einen Termin mit einem Freund. Der rief dann an und sagte, du, ich komm später. Wir haben gerade versucht, Esel auf einen Anhänger zu laden, aber das war schwieriger, als wir gedacht haben. Der Esel wusste genau, was er wollte und wir wollten anders, aber davon hat der Esel sich nicht beeindrucken lassen. So beschreibt also hier der Engel den Charakterzug von Ismael. Er wird Widerstand erleben, ja, aber er wird wissen, was er will. Ismael ist dann der Stammvater der arabischen Welt geworden und leider entschied sich dieser Ismael später für einen gottlosen Weg. Aber es geht mir heute Morgen ja um Hagar. Und wenn ich weiter lese in 1. Mose 16, Vers 13, dann heißt es von dieser Hagar, dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Ich finde diese Aussage absolut bewegend. Gott ist ein Gott, der mich sieht, mitten in der sozialen Not. Man könnte es auch übersetzen, Gott ist ein Gott, der mich anschaut, der mich genau ansieht und der weiß, wie es mir geht. So wird es teilweise auch übersetzt. So hat Hagar Gott kennengelernt. Man könnte meinen, es war gerade die soziale Not, es war die Verzweiflung, die sie in Gottes Arme getrieben hat. Und leider ist es oft so. Erst die Not in unserem Leben macht uns offen dafür, Gottes Hilfe zu suchen und uns nicht ständig auf uns selbst zu verlassen. Wie William es uns auch gesagt hat. Aber Gott sieht uns nicht nur in unserer sozialen Not, er sieht sogar eine Not bei uns, die viel größer ist als unsere soziale Not, auch wenn natürlich die soziale Not im Moment uns richtig in Bedrängnis bringen will. Und das ist die Not, dass wir Gott aus unserem Leben ausgeklammert haben. Dass Gott manche soziale Not zulassen muss, dass wir überhaupt an ihn denken, das hat mit unserer Lebenseinstellung zu tun. Denn in unserem Leben kommt Gott nicht wirklich vor. Wir wollen nicht, dass Gott in unser Leben hineinredet. Und diese Lebenseinstellung, die stört uns noch nicht einmal. Aber sie bringt uns in Gefahr. Wenn jemand mit seinem Porsche auf einen Abhang zujagt, dann ist er in Gefahr. Aber er kann sich dabei sehr gut fühlen, weil er gar nicht weiß, dass dieser Abhang kommt. Und deswegen warnt Gott mich, deswegen macht Gott deutlich, es gibt eine größere Not als meine äußere Not, auf die ich zugehe, wenn ich ohne Gott lebe und dann schlussendlich auch ohne Gott sterbe, dann werde ich die Ewigkeit konsequenterweise auch ohne Gott verbringen. Und diese Not ist größer als jede soziale Not in meinem Leben. Das Problem ist nur, diese geistliche Not, so nenne ich sie einmal, die ist zunächst mal heute nicht so sichtbar. Aber sie wird sichtbar werden, wenn ich vor Gott stehe und er mir sagt, der Himmel ist nicht für dich. Du bist verloren. Die gute Nachricht ist aber, es muss nicht so sein. Ich kann mich heute entscheiden, wo ich die Ewigkeit verbringe. Ich möchte einen weiteren Vers lesen, um Gott selber mal zu Wort kommen zu lassen, wie mein Leben aus Gottes Perspektive aussieht. Und zwar aus einem Psalm, Psalm 53. Und da möchte ich gern den Vers 3 und 4 lesen. Psalm 53, Vers 3 und 4. Da heißt es, Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Und dann heißt es, alle sind abgewichen. Also keiner, auch ich bin nicht abgewichen, ich bin abgewichen. Sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also Gott wünscht sich, dass ich nach ihm frage. Und vielleicht hat Gott auch manche soziale Not in meinem Leben nicht aus dem Weg geräumt, damit ich den Weg zu ihm finde. Gott sagt ziemlich deutlich, wie hoffnungslos meine Situation ist. Das haben wir hier gelesen, wenn er schreibt, alle sind vom Weg abgewichen. Und keiner handelt so, wie es gut wäre. Ihr habt eine etwas modernere Übersetzung auf der Wand gesehen, als ich vorgelesen habe. Und in der moderneren Übersetzung heißt es, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und die Frage ist, wie wäre es denn gut? Wie soll ich denn handeln, dass ich Gewissheit habe, ich verbringe die Ewigkeit mit Gott? Dieser Bibelvers, den ich eben erwähnt habe, der wird im Neuen Testament zitiert. Und er wird ein paar Verse später beantwortet. Und da steht dann viel von dieser Hoffnung für jeden, der eben persönlich auch zugeben kann, es stimmt, ich bin nicht gut. Da steckt eine ganze Menge Rebellion Gott gegenüber in meinem Leben und auf meiner Lebensstraße liegt auch eine Menge konkreter Schuld herum. In Römer 3, Vers 23 haben wir zunächst einmal die Feststellung, alle haben gesündigt in ihrem Leben, kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, in unserem Leben ist Gottes Handschrift nicht mehr zu entdecken, weil er in unserem Alltag nicht gegenwärtig ist. Klar, weil wir ihn ausgeschlossen haben. Aber dann kommt diese hoffnungsvolle Ansage, Vers 24, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Das war auch hier das Thema. Es ist Gnade, es ist Geschenk, es ist nicht etwas, was ich leisten kann. Und dann heißt es hier nochmal, es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist die gute Nachricht. So hat Gott meine größte Not zur Seite geräumt. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er hat stellvertretend für meine Rebellion gegen Gott und für meine Lebensschuld gegen Gott und andere Menschen sein Leben gegeben. Ich muss also glauben, Jesus hängt dort am Kreuz, damit ich Gottes Vergebung bekommen kann. Und wenn ich Gott im Gebet meine Schuld bekenne und ihn darum bitte, vergib mir, dann ist es mein erster und mein wichtigster Schritt auf Gott zu. An den Gott oder auf den Gott zu, der mich sieht. Der mich sieht in meiner sozialen Not, aber vor allen Dingen auch in meiner geistlichen Not. Ich lade dich also ein, Gott dein ganzes soziales Elend zu sagen und gespannt darauf zu sein, was Gott tut. Menschliche Not kann eine Möglichkeit sein, Gott in ganz besonderer Weise zu erleben, wie Hagar es hier erlebt hat. Aber ich lade dich noch viel mehr dazu ein, deine Schuld vor Gott einzugestehen und anzunehmen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, dann kannst du gerne Kontakt mit uns aufnehmen, um den Gott zu erleben, der dich sieht. Gerade jetzt. Gott segne dich. Amen.